Es gibt Anwältinnen und Anwälte, also die posten Sachen auf Social Media, da stellt's mir die Haare auf. Das geht ja völlig nach hinten los und mit solchen Aktionen verscheuchst du deine Mandanten. Hallo und herzlich willkommen zurück bei L'Opreneur. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht's direkt weiter mit unserer Reihe, wo es ums Kanzleiwachstum geht. Das heutige Thema ist Marketing. Der Wachstumsstopper Marketing klingt vielleicht falsch, aber ich werde gleich näher darauf eingehen. Bevor wir aber weitermachen, muss ich dir einen ganz kurzen Ausblick in die Zukunft geben. Nicht, dass du dir Sorgen machst, dass das jetzt ewig so weitergeht und du dir denkst, wie viele Folgen mit der Sarah allein kommen da jetzt bitte noch? Es wird Zeit, dass man wieder mal eine andere, angenehmere Stimme auch in dem Podcast hört. Dann sage ich einfach nur durchhalten. Wir haben bereits im Hintergrund natürlich schon spannende Folgen mit weiteren Podcast-Gästen aufgenommen und ich habe wieder wirklich tolle, tolle Interviewpartnerinnen und Partner gefunden. Aber da geht es jetzt wieder nach der Reihe weiter. Was zu dem Punkt aber auch noch wichtig ist, wie bereits erwähnt, ist es für unseren Podcast wichtig zu wachsen, damit wir auch immer spannende Gäste einladen können und damit wir wachsen, brauchen wir dein Like und dein Follow auf der jeweiligen Plattform, wo du eben den Podcast hörst. Deswegen freuen wir uns eben, wenn du dir auch ganz kurz Zeit für eine Bewertung nimmst. Das hilft uns sehr. So, jetzt geht's aber wirklich los mit dem Thema. Wachstumsstopper Marketing. Mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, ein bisschen verkehrt, aber tatsächlich ist es einfach oft so, dass wir in Kanzleien sehen, dass sehr, sehr viele Ressourcen ins Marketing gesteckt werden, also sowohl Zeit als auch Geld, und trotzdem kommt nicht wirklich was Gescheites dabei raus. Warum ist das so? Meistens, was wir beobachten, ist es so, dass sehr viele unterschiedliche Maßnahmen, ohne irgendwie eine Strategie dahinter zu haben, probiert werden. Also so ganz nach dem Motto, alles gegen die Wand schmeißen und schauen, was picken bleibt. Und dann kann das aber auch nicht gescheit analysiert werden und dementsprechend sind dann sehr viele Maßnahmen eigentlich, ja, für die Fisch, wenn man es so sagen kann. Das Problem ist dabei eben die fehlende Grundstrategie, die Marketingstrategie und auch eben die dazugehörige Positionierung. Ohne dass ich überhaupt weiß, wo ich mich am Markt positioniere, was der Unterschied zum Mitbewerb ist und wer meine konkreten Mandantinnen und Mandanten sind, also meine Zielgruppe ist, ist es halt schwierig, richtige Maßnahmen zu setzen. Und deswegen gebe ich dir jetzt gleich am Anfang ein tolles Tool, das wir in der Positionierung und Strategiefindung von Kanzleien immer verwenden, nämlich die ICP-Analyse. Und meiner Meinung nach muss sowas einfach jede Kanzlei machen oder gemacht haben. Also ich finde es geht eigentlich nicht, dass eine Kanzlei sowas noch nicht gemacht hat oder generell ein Unternehmen, weil das eigentlich die Grundlage für Marketing eben ist. Und dabei, also die ICP-Analyse eignet sich für Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind, für Unternehmen oder Kanzleien eben im B2C-Bereich ist es besser, wenn man Personas erstellt, aber das lasse ich jetzt einmal außen vor weg, weil sonst sprengen wir gleich zu Beginn der Folge das Thema. Die ICP-Analyse verdeutlicht im Endeffekt einfach nur mal, wer wirklich die passende Zielgruppe ist. Wir machen das Ganze jetzt anhand eines Beispiels für ein Immo-Rechtsteam in einer Kanzlei. Jetzt kann man sagen, wer ist die perfekte Zielgruppe von einem Immo-Rechtsteam? Wir haben einmal Bauträge, wir haben Banken, wir haben Versicherungen, wir haben Private, wir haben Investoren, wir haben Makler, wir haben Projektentwickler. Ja, das könnte man jetzt beispielsweise aufzählen. Da bitte übrigens, mach kurz einen kleinen Stopp in der Folge, pausier das kurz und besorg dir einfach was zu schreiben, das ist mein Tipp. Oder hör dir das dann später an und mach diese Tabelle gleich für dich mit. Ja? Also du schreibst im Endeffekt in der linken Tabellenspalte jetzt einfach mal deine Zielgruppe hin. Du schlüsselst da auf, wer zu dieser Zielgruppe gehört. Und dann macht man weitere Tabellenspalten, in die man dieses Bewertungsschema einfügt. Das heißt, in der ersten, also eigentlich in der zweiten Spalte schreibst du hin, die Marktgröße. Wie viele potenzielle Mandanten aus dieser Zielgruppe gibt es eigentlich? Weil das ist schon mal so die erste Falle. Oft sagt man ja, gut, das ist eine interessante Zielgruppe, aber faktisch ist diese Zielgruppe einfach wahnsinnig klein und dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, in diese Zielgruppe reinzukommen, wenn man da nicht schon ist. In der dritten Spalte schreibst du dir auf finanzielles Potenzial. Das ist natürlich auch immer sehr wichtig, weil im Endeffekt geht es ja auch um die Mandantenbewertung, von der ich ganz oft im Podcast auch spreche. Was ist dieser Mandant eigentlich wert? Wenn ich Mandanten habe, die immer nur ganz kleine Aufträge für mich haben, die aber super kompliziert sind, die immer tausendmal anrufen und noch irgendwas wollen und eigentlich mache ich wenig Umsatz mit denen, das sind das keine hochqualitativen, tollen Mandanten. Dementsprechend ist es wichtig, das Potenzial oder eben auch das finanzielle Potenzial da zu bewerten und das, dementsprechend ist das ein weiterer Bewertungspunkt. Dann die vorhandene Expertise und hier auch wirklich reflektiert sein. Ja, grundsätzlich ist es schön und gut, wenn ich mich mit der Kanzlei gegenüber dieser Zielgruppe positionieren möchte und sagen möchte, bitte kommt zu uns und was auch immer. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn man wirklich nicht die notwendige Expertise mitbringt und zu großkotzig ist und dann einen großen Mandanten aus dieser Zielgruppe an Land zieht, darf man einfach nicht vergessen, dass wir besonders in einem Land wie Österreich, da kennt sie halt jeder irgendwie, spricht sich das auch sehr schnell rum, wenn dann ein Team einfach nicht die notwendige Kompetenz aufweist. Dementsprechend sollte man wirklich mal kurz reflektieren, wie gut sind wir wirklich in dem Bereich, wie gut können wir so einen Mandanten wirklich bedienen. Dann als weiterer Punkt in der Spalte ist der Wettbewerbsvorteil. Ist das eine Zielgruppe oder sind wir in unserer Leistung für diese Zielgruppe unique? Machen wir da wirklich was Besonderes? Können wir irgendwas Besonderes aufweisen? Haben wir ein spezielles Team mit speziellen Erfahrungen, wie auch immer? Oder ist es, oder ein bestimmtes Angebot auch, ein Mix an Angebot, vielleicht eben auch die Kombination aus den Teams, die in der Kanzlei bestehen. Also wenn ich ein Immobilienrechtsteam habe und ich habe noch, keine Ahnung, ein Team, okay, mir fällt gerade nichts ein, aber irgendwas, was gut zu kombinieren ist, funktioniert das, harmoniert das und ist das gleichzeitig ein USP? Also das ist auch wichtig zu bewerten, eben der Wettbewerbsvorteil. Ein weiterer Punkt ist Cross-Selling-Potenzial. Das habe ich jetzt eh schon auch kurz angesprochen. Wenn ich natürlich jetzt ein reines Immobilienrechtsteam bin, also eine Boutique-Kanzlei, dann habe ich diesen Faktor natürlich nicht, dann brauche ich das nicht bewerten. Aber in der Regel, wenn wir jetzt von einer Struktur sprechen, wo wir mehrere unterschiedliche Teams haben, dann muss auch bewertet werden, okay, haben wir hier ein Cross-Selling-Potenzial. Ob das Potenzial dann wieder ausgeschöpft wird, ist halt die andere Geschichte. Ja, aber über das reden wir heute bitte nicht. Cross-Selling ist eine Sache für sich. Wer schon mehrere Folgen gehört hat, weiß, was ich dazu alles zu sagen habe und wie schade ich es finde, wenn das nicht funktioniert. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, wenn ich unterschiedliche Teams habe, dass ich dann auch pro Zielgruppe bewerte, ob wir für diesen Mandanten, also wenn das jetzt in dem Fall, kommen wir zurück zum Beispiel, Bauträger sind, kann ich den Bauträger, also können die anderen Teams in der Kanzlei diesen Bauträger auch irgendwas verkaufen? Können wir für die auch irgendwas machen? Und dann als letzten Punkt, der jetzt von mir empfohlen ist oder vorgegeben ist, so overall, ja, ist der Zugang zur Zielgruppe. Das heißt, erreiche ich diese Zielgruppe leicht, bin ich schon in irgendeinem Netzwerk drinnen, wenn diese Zielgruppe zum Beispiel jetzt, sagen wir, über klassische Social Media nicht so leicht zugänglich ist, muss ich ja irgendwie andere Mittel und Wege haben, wie ich mit dieser Zielgruppe in Kontakt komme. Und wenn die derzeit einfach noch nicht bestehen, muss man das auch ehrlicherweise so reflektieren. Das sind jetzt diese Grundbewertungskriterien, die ich mal empfehlen würde zu machen. Es gibt dort noch viel mehr. Man muss sich das im konkreten Fall von jeder Kanzlei noch einmal genauer anschauen und man kann sich das auch überlegen. Man kann dann natürlich auch mit ChatGPT herum diskutieren oder gerne auch uns einfach schreiben und wir geben dann noch ein paar Tipps dazu. Aber im Endeffekt ist das so das Grundkonzept, wie man so eine Tabelle aufstellt. Jetzt geht es natürlich noch um die Bewertung. Eigentlich ist es völlig egal, ob man es im Schulnotensystem macht. Ich sage immer, man soll die Bewertung mit Punkten 1 bis 5 machen. Und wir machen es immer nach Schulnotensystem eben, wo 1 das Beste ist und 5 das Schlechteste. Dementsprechend ist das niedrigste Ergebnis nach unseren Berechnungen immer das beste Ergebnis. Also der perfekte Match, der perfekte Mandant ist dann derjenige, der oder die Zielgruppe, die geringste Punkteanzahl hat. Natürlich kann man das auch einfach umdrehen und man kann das auch mit 1 bis 10 machen. Jedenfalls ist dementsprechend das Ergebnis dann eben zu bewerten, ob eben niedrige oder höchste Zahl gut oder schlechter ist. Genau. Und dementsprechend, das ist jetzt ein grundsätzliches Instrument, wie man sich eine Marketingstrategie erarbeitet. Das ist ein Punkt von viel, aber das ist schon meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Hauptfaktor, der mal die weiteren Maßnahmen und die weitere Strategieerstellung entscheidet. Wieso? Ganz einfaches Beispiel. Ich werde als Immobilienrechtsanwalt oder Rechtsanwältin, der oder die jetzt wirklich auf die großen Bauträger aus ist, nicht mit lustigen, unter Anführungszeichen komplett dämlichen Gaga-Videos auf Instagram diese Bauträger erreichen. Und genauso wenig wie wenn ich Strafrechtler für Kleinkriminelle bin, wird es mir auch nichts bringen, wenn ich hochkomplexe Fachbeiträge in irgendeiner juristischen Fachzeitschrift oder so veröffentliche. Also das ist jetzt eben, sagen wir mal so, sehr, sehr deutlich ausgedrückt, aber ich hoffe, dass du verstehst, was ich damit meine. Und vielleicht ist es gar nicht so lächerlich, was ich da gerade gesagt habe, weil ich sehe das tatsächlich. Es gibt Anwältinnen und Anwälte, also die posten Sachen auf Social Media, da stellt's mir die Haare auf. Also das ergibt sowas von keinen Sinn und da trifft genau das zu. Da denke ich mir, deine Zielgruppe ist ja obviously was ganz anderes oder die funktioniert ja ganz anders als der Content, den du da machst. Also das geht ja völlig nach hinten los und mit solchen Aktionen verscheuchst du deine Mandanten. Also ich kann, wie gesagt, dieses Beispiel ist jetzt gar nicht so abstrakt von vorhin, wenn ich, bleiben wir bei den großen Banken oder Bauträgern, wenn ich die ansprechen möchte, kann ich nicht die ärgsten Spaßvideos die ganze Zeit nur posten, wo ich dann natürlich eine Reichweite damit erzeuge. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, bitte. Reichweite wird so oft falsch interpretiert. Reichweite kann auch schlechte Reichweite sein. Und ich habe da ein paar Kandidaten im Kopf, die bekommen für diese Videos oder für das, was sie da auf Social Media machen, schon eine ziemlich adäquate Reichweite, sagen wir mal. Ja, vielleicht sogar eine bessere Reichweite als wirklich inhaltlich super wertvoll aufgearbeitete Postings von anderen Kanzleien oder anderen Kollegen. Aber das Ding ist, sie bekommen ja nicht unbedingt aus einem positiven Effekt diese Reichweite. Ich kann ja auch Reichweite bekommen, weil sich andere Leute über mich lustig machen, weil Leute das weiterschicken und sagen, oh mein Gott, hast du das schon gesehen und was weiß ich was. Also so entsteht ja genauso Reichweite. Dementsprechend ist es ein bisschen schwierig, beziehungsweise rate ich dazu, das vorsichtig zu interpretieren, warum man auf gewisse Inhalte eine enorme Reichweite hat. Ich sage nicht, dass man nicht anecken soll und natürlich, man kann immer sagen, wenn die Leute über einen reden, hat man was richtig gemacht. Ja, das kann man mit einzelnen Aktionen machen. Wer mich weiß, wer mich kennt, der weiß, dass ich das auch des Öfteren gerne mache, aber es ist eben strategisch. Ich sage hin und wieder strategisch absichtlich irgendwelche Sachen, die sehr rausstechen, die sehr anecken, aber das ist dann eben bewusst von mir gesetzt und ich weiß, dass das in Umlauf gerät und dass man das vielleicht eher kritisieren wird, diese Aussage von mir, aber das ist von mir bewusst gesteuert. Und das ist ein massiver Unterschied zu jemandem, der auf Dauer etwas postet, dabei unreflektiert ist und eigentlich nicht weiß, dass er sich selbst damit einen Schaden zufügt. So viel nur dazu. Man darf eben auch nicht vergessen, dass man gerade, wenn man eine Kanzlei ist, wo mehrere Leute arbeiten, dass man trotzdem auch immer eine Gesamtstrategie benötigt, wo das alles zusammenpasst. Das ist so wichtig und vor allem, ich brauche ein komplettes Akquise-System, was funktioniert. Was aber ein Akquise-System ist, was ich darunter verstehe, zu dem kommen wir dann später nochmal. Deswegen einfach dranbleiben, das kommt am Ende. Jetzt setzen wir mal mit dem zweiten Wachstumsstopper im Marketing fort, nämlich, dass Maßnahmen nicht analysiert werden. Wie schon gesagt, es wird alles Mögliche probiert und gemacht, aber im Endeffekt schaut sich niemand wirklich an, gut, welche Maßnahmen haben jetzt funktioniert, welche Maßnahmen haben eigentlich was gebracht. Wie wir schon vorher besprochen haben, man weiß eigentlich nicht einmal, was man sich von den Maßnahmen erwartet, also das ist ja auch schon mal schwierig, dann kann ich sie eigentlich auch gar nicht analysieren, wenn ich gar nicht das Ziel dahinter kenne, weiß ich ja gar nicht, wie ich es bewerten soll. Aber deswegen auch der Reminder wieder, das sage ich immer wieder, man braucht KPIs, man braucht Ziele, die man klar festlegt und dementsprechend muss ich meine Maßnahmen auch analysieren können. Ich habe da wieder ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben mit einer Kanzlei jetzt zusammengearbeitet vor kurzem. Da war vor allem ein Conzi-Team, ein kleineres Conzi-Team, für die Aussendung der Newsletter quasi, also für die Inhalte der Newsletter zuständig. Und irgendwann hatten wir natürlich wieder dieses klassische Billable Hours-Thema, weil das geheißen hat, ja, wo sind eure Billable Hours? Und die Contis haben irgendwie so viel Zeit damit unter Anführungszeichen verschwendet, Inhalte für Newsletter zu schreiben, die, ich zitiere, den Schaß lest ja eh keiner, hat es dann geheißen. Ja? Und dann war das irgendwie so ein frustrierter Aufwand. Und tatsächlich war der eine Conti der Erste in dieser Kanzlei seit Jahren, der mal gesagt hat, hey, ich will mir die Ergebnisse von unseren Newsletter-Aussendungen einfach mal ansehen und ich will wissen, wie viele Leute schauen sich das an, weil er wollte seine These belegen, dass sich den Schaß ja eh keiner anschaut. Und dementsprechend ist er gar nicht so falsch gelegen, da tatsächlich die Öffnungsrate der Newsletter bei unter 20% lag. Und das ist grundsätzlich schon eher schlecht. Also Öffnungsrate von Newsletter unter 20% ist nichts Gutes. Und das war aber das erste Mal, dass diese Kanzlei sich überhaupt mit dieser Zahl auseinandergesetzt hat. So, jetzt wollten die das irgendwie einstampfen und die andere Seite hat dann irgendwie gesagt, na, wir stampfen das sicher nicht ein, wir brauchen das. Und ein paar von unseren Mandanten, die schätzen das immer sehr. Deswegen, wir machen das schon seit Ewigkeiten und das ist wichtig und das machen wir weiter. Dann haben die uns kontaktiert. Und dann haben wir einfach nur kleine Stellschrauben gedreht, die aber eben so essentiell sind, damit wir diese Öffnungsrate einfach wieder ansteigen. Weil die Inhalte waren nicht schlecht, es lag nicht an den Inhalten. Und das ist eben auch oft das Verständnis, das in den Kanzleien fehlt. Ein guter Inhalt allein wird keinen Effekt erzielen. Allein gut zu sein reicht halt nicht. Ich muss es sehr gut strategisch, verkaufspsychologisch verpacken. Ich muss mit der Psychologie von Menschen spielen. Und was die zum Beispiel immer in den Newsletter Betreff reingeschrieben haben, das heißt, also Absender Kanzlei XY, Betreff war Update März Immobilienrecht. Das liest natürlich niemand. Und die Textvorschau, also damit ist gemeint, wenn man seine Mail-App oder wie auch immer sein Mail-Programm öffnet, dann sieht man ja immer schon so zwei Zeilen in der Vorschau, was da drinnen steht. Und in einem richtigen E-Mail-Marketing Tool kann man hier auch schon gezielt diesen Vorschautext eingeben und der ist auch sehr, sehr wichtig, um eben die Neugier bei den Lesern zu erwecken und dementsprechend muss man da halt was hinschreiben. Wenn man jetzt erstens mal nicht einmal so ein Tool verwendet, dann hat man diese Möglichkeit gar nicht, diesen Vorschautext wirklich händisch einzufügen und den Mail-Inhalt eben auch psychologisch zu strukturieren. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Also der Betreff und dieser Vorschautext, die sind essentiell, die sind wichtiger als der Inhalt, weil wenn das nicht ansprechend gestaltet ist, dann wird die Mail gar nicht aufgemacht. Dementsprechend ist der Inhalt umsonst geschrieben worden. Und wir haben zum Beispiel aus diesem einen Newsletter dann den Betreff gemacht. Achtung! Änderung, Mindestbefristung von Mietverträgen ab 1. Jänner. So, was passiert statt Update März Immobilienrecht oder Update Jänner Immobilienrecht war das, Entschuldigung, haben wir mit einem beispielsweise Signalwort gearbeitet. Das heißt, ich schreibe ganz am Anfang hin, Achtung. So, wenn ich jetzt als normaler Mensch eine Mail kriege von einer Rechtsanwaltskanzlei, von meiner Kanzlei, die ich regelmäßig beauftrage und da steht schon mal Kanzlei XY Absender, denke ich mir schon, ui, was ist jetzt los? Und zweitens, Achtung, da geht bei mir schon mal die komplette Aufmerksamkeit hin, weil da denke ich mir so, was ist? Und dann steht da eine wichtige Information. Und dann denke ich mir so, okay, dann lese ich automatisch die nächste Zeile und wenn da der Vorschautext natürlich auch noch überzeugend ist und etwas in mir triggert, irgendeine Angst in mir triggert oder irgendetwas so, oh mein Gott, das sollte ich jetzt durchlesen, natürlich mache ich sie auf. Andere Geschichte, wir kommen wieder zurück auf das Thema, was ich auch schon in der ersten Folge dieser Reihe angesprochen habe, ein CRM-System. Also ich brauche Prozesse, ich brauche ein CRM-System, ich brauche eine Datensammlung. So, wenn wir jetzt kurz darauf zurückkommen, ich habe natürlich idealerweise eine Datensammlung zu meinem Mandanten in der Kanzlei, wo ich auch weiß, welche Themen von Newslettern ich an jeweils welche Mandanten sende. Wenn ich einen Mandanten habe, der kommt halt eigentlich aus dem Gesellschaftsrecht und für den haben wir irgendwelche gesellschaftsrechtlichen Themen immer wieder gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob der den Immobilien-Newsletter benötigt. Also das heißt, hier ist wieder der Punkt Datenpflege so enorm wichtig, dass man eben so eine Liste führt. Auch dadurch natürlich bezweckt man, dass erstens mal nicht so viele Leute sich vom Newsletter abmelden, weil wenn ich ständig irgendwelche Inhalte bekomme, die mich nicht betreffen und nicht interessieren, dann lese ich sie erstens nicht und zweitens, wenn ich regelmäßig viele davon bekomme, melde ich mich irgendwann mal ab und dann hat die Kanzlei den Zugang zu dieser Person über den Newsletter einfach verloren, was schlimm und schade ist. Dementsprechend bitte CRM-Systeme verwenden. Dritter Wachstumsstopper in Bezug auf Marketing ist die fehlende Customer Journey. Was meine ich damit? Man hat eben diese grundsätzliche Marketingstrategie und dann muss ich aber dafür sorgen, dass ich mir eben überlege, wie ein potenzieller Mandant, welchen Weg der gehen soll, damit ich ihn im Endeffekt überzeuge und als Mandant gewinne. Ein Beispiel, um das jetzt näher erklären zu können, ist, einige Kanzleien machen zum Beispiel einen Podcast. Und der Podcast ist total isoliert ein Universum für sich. Und er hat irgendwie überhaupt keine Anknüpfungspunkte zu anderen Marketingmaßnahmen oder es gibt keinen klaren Call to Action. Es passiert nichts rundherum. Er ist einfach in seinem eigenen Universum. Da werden Podcast-Folgen gemacht und dadurch erhofft man sich einfach eine Reichweite und dann wird schon irgendwer anrufen. Aber so funktioniert es nicht. Ich muss eine Customer Journey erstellen. Das heißt, ich muss dafür sorgen und mir vorhin überlegen eben, welche Touchpoints meine potenziellen Mandanten durchlaufen, welche Touchpoints ich mit ihnen habe. Das heißt, Touchpoints können sein Social Media Postings, Podcast-Folgen, Veranstaltungen, Newsletter, wie auch immer, ja. Aber diese unterschiedlichen Maßnahmen, das ist quasi ein Funnel. Ich will ihn ja da durchleiten. Ich hole ihn, also wir kommen wieder zu meinem Beispiel. Ich als alte Veganerin, die immer mit ihrem Fischerboot-Beispiel kommt, aber mir fällt nichts Besseres ein. Man muss sich das eben so vorstellen. Marketing ist, du sitzt als Fischer auf einem Boot und wirfst mehrere Angeln raus und das sind alles deine unterschiedlichen Marketingmaßnahmen und im Endeffekt holst du all deine Fische auf das Boot und auf dem Boot muss es aber weitergehen. Da müssen sie abgeholt werden, da muss verständlich gemacht werden, wie du ihnen konkret helfen kannst, warum du die beste Lösung für ihr Problem bist und warum sie dich kontaktieren sollen, warum sie bei dir das Mandat unterschreiben sollen. Und da kommt ja auch der Mere-Exposure-Effekt ins Spiel, weil ich versuche ja durch diese mehreren Touchpoints im Endeffekt auch das zu erreichen, dass die Leute allein durch die öftere Wahrnehmung von meinem Inhalt ein Vertrauen entwickeln. Also das besagt dieser psychologische Effekt, das ist untersucht, umso öfter ich jemanden sehe und diese Inhalte, also mit diesen Inhalten konfrontiert bin, desto mehr Vertrauen entwickle ich zu dieser Person. Deswegen versucht man im professionellen Marketing über unterschiedliche Wege mit einer Person öfter in Kontakt zu treten. So wie, wenn du jetzt ein fleißiger Hörer oder Hörerin bist und Followerin, dann siehst du mich die ganze Zeit auf Instagram, dann siehst du mich auf LinkedIn, dann siehst du Inhalte von meinem Team auf Instagram und LinkedIn, du hörst diesen Podcast, du siehst Ausschnitte von dem Podcast, du kannst den Podcast anhören und ansehen, du kriegst Inhalte, wir machen Veranstaltungen, also das sind alles diese unterschiedlichen Touchpoints und dadurch schafft man allein schon dieses Vertrauen. Aber im Endeffekt muss man das ja schon, damit das alles gut funktioniert, durchplanen und deswegen diese Customer Journey erstellen. Also es ist, ich sehe das so oft und dieses Podcast-Beispiel ist jetzt nur eines gewesen, aber es gibt wahnsinnig viele Kanzleien, die setzen noch immer auf Live-Veranstaltungen. Und ich finde, Live-Veranstaltungen sind gerade in der heutigen Zeit und auch gerade nach Corona und in Zeiten von KI und so echt super. Das ist wichtig. Also ich bin da voll die Verfechterin davon und das ist schon ein super Tool, aber ich kann nicht einfach nur eine Veranstaltung machen und that's it. Ich sollte da viel mehr mitnehmen. Ich sollte da drumherum eben eine ordentliche Social Media machen. Ich sollte die Leute im Endeffekt, ich brauche ein Call to Action. Was will ich denn da machen? Dann will ich einfach nur sagen, wie toll wir sind als Kanzlei bei einer Veranstaltung. Nein, ich will zu einem Abschluss kommen. Ich will, dass im Endeffekt nach dieser Veranstaltung, das sollen ja alles Lead, Magnete sein, also im Endeffekt sollen Leads dadurch reinkommen und das muss man einfach vorher genau durchplanen. Und nach der Veranstaltung, also was meine ich damit? Im Endeffekt, ich mache schon Werbung mal durch Social Media für die Veranstaltung, durch Podcast, durch was auch immer, durch Newsletter und so weiter. Dann kommt die Veranstaltung und dann muss natürlich auch das Ganze nachbereitet werden. Das heißt, danach kommt auch ein guter Verkaufs- und Anführungszeichen Verkaufs-Newsletter, womit ich dann tatsächlich auch Anfragen generiere, weil sonst gehen die Leute halt von der Veranstaltung nach Hause und denken sich, ma, da war es wieder leibernd bei denen, ma, die haben so eine tolle Veranstaltung gemacht, da hat es wirklich tolles Catering gegeben, war eh leibernd und dann gibt es vielleicht noch irgendein nettes Posting, das geteilt wird und das war's, aber im Endeffekt hat es ja dann keinen Umsatz gebracht. Und deswegen ist es einfach so wichtig, diese Customer Journey genau durchzuplanen und dementsprechend auch die Maßnahmen zu setzen. So, wenn ich so ein System, das ist jetzt noch so ein Punkt, der mir leider auch immer wieder auffällt. Diese Systeme macht man halt am besten oder die baut man halt am besten auf, während die Kanzlei gut läuft. Ja, und jetzt haben wir wieder das Problem, weil alle sind im Tagesgeschäft gefangen und keiner will sich damit beschäftigen, weil wenn wir alle ausgelastet sind, dann brauchen wir sich um das ja eh nicht kümmern. Wer jetzt aber schon länger im Business ist, der weiß, dass die Auslastung nie linear verläuft und dass es immer ein Auf und Ab ist und dass es halt einfach immer Phasen gibt, wo es einfach weniger gut läuft. Und wenn ich in dieser Phase dann in diese hysterische Phase kommen, wo wir sagen, oh mein Gott, uns bricht der Umsatz ein und wir haben zu wenig und bla bla und dann kommen die ganz witzigen Ideen, dann findet ja wieder das statt, dass einfach, also dann kommt man in diesen klassischen Teufelskreislauf, Wir haben diesen Teufelskreislauf sogar schon grafisch abgebildet und am Dienstag gepostet, also aktuelle Woche, Dienstag. Schau gern auf mein Profil, ich habe es geteilt, oder sonst aufs Profil von Legal Concept. Da haben wir das abgebildet, weil dann kommt man ja wieder in diesen Teufelskreislauf eben, dass ich sage, okay, jetzt bricht der Umsatz ein, jetzt müssen wir schnell was machen. Und das führt dann aber wieder dazu, dass ich eben irgendwelche wahllosen, sinnlosen Postings mache oder irgendwelche Maßnahmen, irgendwelche Anzeigen irgendwo schalte und so. Und es macht alles keinen Sinn und es ist eigentlich wieder Geld verbrennen, weil ich ja dahinter kein System habe, auf dem das aufbaut und nicht einmal weiß, wie ich dann diese Maßnahmen bewerten kann. Also das ist so wichtig. Ich brauche ein Marketing-System, das die ganze Zeit läuft und vor allem dann, wenn es in der Kanzlei gut läuft und nicht erst immer in Aktion treten, wenn es irgendwie bergab geht. Weil in solchen Situationen entscheidet man meistens nicht sehr gut. Und dann, wie gesagt, dann findet einfach dieser Teufelskreislauf statt, weil dann wird einfach irgendwas gemacht und es ergibt dann in der Gesamtstrategie wieder überhaupt keinen Sinn. Das heißt, bitte, bitte in den guten Zeiten sich um sowas kümmern. Genau, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, der vierte Wachstumsstopper ist das fehlende Know-how im Umgang mit KI. Und sprechen wir zuerst im Fokus auf Social Media und KI. Es gibt aktuell viel zu viel Social Media Content. Wegen der KI. Jeder, also wir haben es sicher alle schon mal gemacht, man will irgendwas posten, weiß jetzt aber nicht so ganz was und dann schreibt man irgendwelche Stichwörter in die KI und dann kriegt man halt ein fixfertiges Posting und dann macht man ein Büdel dazu und dann passt's, ja. Und genau weil das halt irgendwie jetzt jeder macht, wird die Qualität von Social Media Postings wahnsinnig viel schlechter. Und es setzt einfach diese Content-Fatigue ein, also das ist mittlerweile ein Fachbegriff, weil die Leute einfach gelangweilt sind. Also das wirst du ja auch auf der anderen Seite von dir selbst wahrscheinlich schon kennen, dass du einfach keine Lust mehr hast, diesen ganzen Blödsinn auf Social Media zu lesen und durchzugehen, weil man ja eben merkt, kaum Leute geben sich noch Mühe, gute Inhalte zu erstellen. Und deswegen geht es jetzt natürlich auch strategisch weg von diesem, du musst so viel wie möglich posten in der Woche. Das war mal so, das ist jetzt nicht mehr so. Besser ist, du postest weniger, aber dafür halt wirklich einen guten Inhalt und wirklich qualitativ hochwertig. Und gleichzeitig hat das natürlich zur Folge, dass es für Unternehmensaccounts noch schwieriger wird, Reichweite aufzubauen, weil man ist jetzt eh schon so gelangweilt von dem ganzen Content und dann auch noch von Unternehmen total unpersönlichen Content zu lesen, ist nochmal eine Stufe drüber. Dementsprechend sprechen die Zahlen ganz deutlich dafür, dass Unternehmenscontent einfach wirklich den Bach runtergeht aktuell. Was wiederum bedeutet, man braucht eine Personal Branding Strategie quasi, die Unternehmensmarke stärkt. Und das sage ich auch nicht zum ersten Mal in dem Podcast, aber es ist wirklich soweit. Man muss das ernst nehmen. Man braucht die Leute, die im Unternehmen arbeiten, damit die als Ambassadors quasi oder Corporate Influencer, wie auch immer man sagen möchte, dass die eben aktiv auf Social Media sind und durch ihre Aktivität die Unternehmensmarke, die Kanzleimarke stärken. Und auch dafür sollte es eine klare Strategie geben. Und wir haben ein Beispiel aus der Praxis. Die Zahlen von der Kanzlei, Social Media technisch, waren wirklich total im Keller. Da ist nichts mehr passiert und ein paar Anwältinnen und Anwälte haben irgendwas gepostet. Die anderen haben gar nichts mehr gemacht. Und es ist halt wirklich so bergab gegangen, obwohl diese Kanzlei in der Vergangenheit eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt war. Und da haben wir eben geschaut, wie wir es schaffen, wieder Reichweite aufzubauen, wieder relevant zu werden, wieder sichtbar am Markt zu sein. Und da ist es eben mit diesem Corporate-Influencer-System, mit diesem Programm, was wir da eben auch machen, wieder steil nach oben gegangen. Und dazu brauchst du eben die Personen, die ihre Marke aufbauen, aber gleichzeitig eben die Unternehmensmarke stärken. Und ich habe das auch schon in der letzten Folge im Employer Branding angesprochen. Es ist nichts authentischer und besser für ein Unternehmen im Employer Branding als authentische persönliche Inhalte von einer echten Person. Also wenn ein Anwalt, der irgendwo arbeitet, oder ein Konzi, der irgendwo arbeitet, sagt, das ist der allercoolste Arbeitgeber und das ist mein Lifestyle und so arbeite ich und so mag ich das und so ist es bei uns, dann ist die Glaubwürdigkeit so viel höher, als wenn eine Kanzlei von sich selbst aus postet, wir sind die innovativsten und modernsten und nettesten und tollsten und liebsten Arbeitgeber und bei uns ist alles so super happy-peppy und wie auch immer. Die Glaubwürdigkeit ist einfach massiv geringer. Und den Effekt hat man natürlich auch gegenüber Mandanten, weil, wie gesagt, alte Regel, Menschen kaufen von Menschen und nicht von Unternehmen. Dementsprechend Personenmarken, aber strategisch einsetzen. Nicht einfach alle wahllos kreuz und quer irgendwas posten lassen, sondern da wirklich was Cooles draus machen und die Unternehmensmarke dadurch stärken. Da wird extrem viel Potenzial verschenkt. Also ja, in Bezug auf SEO. So, im Schwerpunkt, also wir haben einige Gespräche in letzter Zeit wieder punkto Marketing, Kanzlei-Marketing mit Kunden geführt. Und da ist ganz klar hervorgekommen, dass 4 von 5 Kanzleien nicht wissen, was Geo- oder Geo-Marketing jetzt ist. Und bevor ich jetzt sage, was das ist, ich glaube, mittlerweile wissen ja doch schon einige, was SEO ist oder zumindest so ungefähr. Also SEO hat irgendwas mit Suchmaschine zu tun und so weiter und so fort. Und man merkt aber einfach, dass sehr viele Kanzleien absolut noch auf einem sehr alten Stand sind, was eben so Online-Marketing-Möglichkeiten angeht. Und das ist wieder so ein klassisches Beispiel dafür, weil SEO, ja, ist nach wie vor wichtig. Aber es wird, also das klassische Suchmaschinenmarketing, ich möchte es bitte noch kurz auflösen für die, die es nicht wissen. SEO, man sorgt dafür, dass eine Website einfach in den Google- oder generell Suchmaschinenergebnissen sehr weit oben aufleuchtet, wenn man bestimmte Wörter eben googelt. Und da muss man natürlich sehr viel mit Texten und Keywords arbeiten, dass das Ranking quasi besser ist. Und jetzt gibt es eben alternativ dazu. Beziehungsweise jetzt nicht alternativ, sondern zusätzlich eben die Generative Engine Optimization. Und wie der Name schon sagt, da geht es eben um die KI. Weil, wie wir wissen, wir suchen ja mittlerweile nicht mehr über oder nicht nur mehr über Suchmaschinen, also über Google irgendetwas, sondern wir fragen einfach die KI, hey, ich habe folgendes Problem, was soll ich da machen? Und gerade in dem Kontext, wo ja sehr viele Anwältinnen und Anwälte davor Angst haben, dass die KI sie ersetzen wird und die Mandanten geben schon alles in ChatGPT ein und so weiter und so fort. Ja, ist eher ein Problem, aber da ist noch aktuell ein Sweet Spot, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ChatGPT frage, ich brauche die und die rechtliche Auskunft oder wie würdest du das einschätzen, dann kommt da vielleicht irgendein Ergebnis, aber gleichzeitig sagt ChatGPT mir, dass ich mir dafür bitte eine professionelle Rechtsdienstleister oder irgendwie eine professionelle Rechtsauskunft besorgen soll. So, und was mache ich jetzt? Ich sage natürlich, okay, wen kannst du mir in dieser Sache empfehlen oder zu wem soll ich gehen, wen soll ich anrufen? Und natürlich ist es so, dass ich diese Ergebnisse von der KI auch bearbeiten kann. Also ich als Unternehmen, ich kann dafür sorgen, dass ich da aufploppe. Und das nennt man dann eben Geo. Das ist jetzt eben dieses Pendant, das ist für KI zu SEO, zu Suchmaschinenoptimierung. Und es ist mir einfach nur wichtig, das kurz anzusprechen und aufzuklären, weil ich einfach sehe, die meisten Kanzleien wissen noch nicht mal, dass das existiert. Und dann denke ich mir, okay, auf der einen Seite wird extrem viel Geld für alles Mögliche ausgegeben und auf der anderen Seite ist es nicht einmal das Basic-Know-how da. Wie das jetzt funktioniert, so eine Geo-Optimierung eben zu machen, also für die KI, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, das will ich jetzt dann nicht wieder anfangen, das ist auch ein bisschen komplexer, aber wen es interessiert, wir haben dazu einen aktuellen Blogpost verfasst, den findest du auf unserer Website legalconcept.at und der ist auch in den Shownotes verlinkt. Also da gibt es die Informationen dazu, wer da Unterstützung braucht, gerne melden. Ja, aber das war mir auch einfach noch wichtig in Bezug auf Marketing und Wachstumsstopper zu erwähnen, weil eben zusammengefasst ich sehr oft sehe, dass Maßnahmen teilweise noch nicht mal erkannt werden. Also was alles möglich ist und was man machen kann. Und ich sage auch nicht, dass jede Maßnahme für jede Kanzlei passt und man soll auch nicht alles querbeet machen, aber es gibt bestimmte Dinge, die sind basic, also die muss man haben und es gibt natürlich finde ich es wichtig, dass eine Kanzlei überhaupt weiß, was möglich ist. Das war es also auch noch zum Thema KI im Marketing. Ich möchte noch mal ganz kurz daran erinnern, falls du die erste Folge dieser Reihe noch nicht gehört hast, wo es um Prozessoptimierung von Kanzleien geht, bitte diese Folge auch noch mal unbedingt anhören, weil generell Prozesse, auch Marketingprozesse, du brauchst in der Kanzlei, damit das alles von quasi alleine läuft und dass das wirklich ein System ist, das funktionieren kann, müssen ordentliche Prozesse aufgebaut werden. Und da ist eben die erste Folge der Reihe sehr, sehr wichtig. Deswegen kann ich dir nur raten, das anzuhören, falls du das noch nicht gemacht hast. Und sonst, ich bin fertig mit dem Reden und in diesem Sinne, fang jetzt an, wie ein Lobpreneur zu denken und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Sarah.